Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Dwight Cripp. Als Managing Director von Cripp Executive Search beschäftigt er sich täglich mit der Frage, welche Führungspersönlichkeiten Unternehmen durch schwierige Zeiten bringen können. Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Krise, viele Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen, von der fehlenden Nachfolge im Mittelstand bis hin zur Unsicherheit im Management. Ich wollte von ihm wissen, welche Fähigkeiten Führungskräfte heute wirklich brauchen, warum viele Unternehmen zu wenig Mut in ihrer Personalstrategie zeigen und was Leadership in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit bedeutet. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf dem 48 Forward YouTube-Kanal.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Lieber Dwight, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Leadership in schwierigen Zeiten zu sprechen und wie man eigentlich die richtigen Menschen findet, die uns durch die Krise bringen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Daniel.
Wir hatten dich ja immer mal wieder bei verschiedensten Formaten dabei, haben auch viel über Themen wie New Work gesprochen. Das war größtenteils in Zeiten, in denen wir alle noch so ein bisschen, sage ich mal, optimistischer auf die Wirtschaftslage geschaut haben. Inzwischen ist einiges passiert. Es ist drumherum sehr viel passiert, was natürlich auch am Ende des Tages die Wirtschaftslage beeinflusst. Mhm. Wie ist denn momentan so dein Gefühl, wenn du auf die Wirtschaft in Deutschland schaust? Wir stecken ja irgendwie in einer Krise drin. Wie optimistisch blickst du denn auf dieses Jahr 2025 für den Zustand der deutschen Wirtschaft oder auch pessimistisch?
Ja, ich glaube, pessimistisch trifft es mehr. Also alle Rahmendaten sagen eigentlich, dass wir ein nachhaltiges Problem haben. Wir stagnieren in der Wirtschaft seit mehreren Jahren. Und wenn ich so auf unser Rückgrat gucke, deutschen Mittelstand, dann bin ich in der Tat besorgt. Also es gibt viele Studien, die aber zeigen, wie viel mittelständische Unternehmer in den nächsten Jahren das Renteneintrittsalter erreichen. Nicht jeder Unternehmer hört mit 65 auf zu arbeiten. Von daher, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit, als da drin steht. Aber letztendlich ist klar, wir brauchen Übernahme von diesen Unternehmen. Und ich glaube, die Nachfolgegeneration fehlt ein Stück weit. Und ich kann das durchaus nachvollziehen, weil wir haben im Vorfeld, wir haben uns ja kurz unterhalten, die Rahmenbedingungen für Unternehmer werden einfach immer schwieriger. Wir sind überreguliert, wir sind in vielen Bereichen unterinvestiert. Die steuerliche Situation sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Gesellschafterebene wird nicht besser. Und wenn man unterm Strich sieht, ist das eigentlich das, was ich für mich oder von vielleicht aus Sicht der Eigentümer für meine Kinder möchte, dann ist die Antwort vielleicht nicht immer ja. So, und wir arbeiten ja viel mit Private Equity Fonds zusammen. Und ich weiß, dass viele der internationalen Private Equity Firmen gerade ein sehr großes Augenmerk auf Deutschland legen. Und ich glaube unter anderem, weil es Unternehmen gibt, die eigentlich sehr gesund sind. Ja, also deutsche Unternehmer haben in der Regel sehr gut gewirtschaftet. Es ist sehr viel Substanz da. Es ist viel Know-how und auch Intellectual Property da. Und wir haben ja nicht umsonst in vielen Bereichen einfach Weltmarktführer, die in Deutschland sitzen, Tausende davon, für die die Zukunft aber im aktuellen Kontext nicht so gut aussieht. Von daher glaube ich, dass wir wahrscheinlich miterleben werden, wie internationales Private Equity den Job übernimmt, den wir wahrscheinlich selber machen sollten, nämlich zu überlegen, wie können wir das, was hier gemacht wird, langfristig erfolgreich machen. Das bedeutet vermutlich Konsolidierung in vielen Fällen, also nicht unbedingt Konsolidierung im Sinne von Personalabbau, sondern auch Konsolidierung im Sinne von Zusammenführen von mehreren Unternehmen, um einfach größere Player zu bauen, die international noch besser auftreten können. Aber wenn Private Equity das macht, dann wird die Wertschöpfung aus dieser Transformation halt nicht hier anfallen, sondern die wird da anfallen, wo die Fonds sitzen. Das ist in den meisten Fällen halt nicht in Deutschland.
Management ist ja in optimistischen, florierenden Zeiten immer so ein bisschen einfacher, weil man dann vielleicht auch ein bisschen kurzfristiger denken kann und dann macht man hier und da was und sieht relativ schnell positive Ergebnisse, die man dann auch irgendwie zeigen kann. In eher turbulenten Zeiten muss man A, vorsichtiger handeln, B, auch langfristiger denken, wie man irgendwie da wieder rauskommt aus dieser Grundsituation. Was würdest du denn sagen, welche Skills brauche ich denn als Manager sozusagen, wenn ich in ein Unternehmen hineingehe, heute ganz besonders?
Ja, also letztendlich schon vor Corona war mir und meinen Kollegen klar, als wir so ein bisschen in den Rückspiegel geschaut haben, dass wir in Deutschland inzwischen eine Generation von Managern hatten, die eigentlich keine nennenswerte Krise gesehen haben. Also wir haben die letzte, aus meiner Sicht nennenswerte Krise für die Gesamtwirtschaft vor der aktuellen, war im Prinzip in den Jahren 2002, 2003, nachdem 2000 der neue Markt zusammengebrochen war, 2001 der 11. September zu einfach wahnsinnigen Verwerfungen auf den internationalen Märkten geführt hat. Dann hatten wir natürlich die Finanzkrise, die aber eigentlich an Deutschland ziemlich vorbeigeschraubt ist. Die Finanzwirtschaft stark betroffen, die Gesamtwirtschaft wenig. Es gab 6, 9 Monate, wo es ein bisschen schwieriger wurde. Danach ging es aber eigentlich ungebrochen bergauf. Und jetzt aktuell sind wir halt wieder in einer handfesten Nachfragekrise. Und das ist für viele derjenigen, die in Verantwortung sind, das erste Mal. Das heißt, sie sind nicht geschult in dem Bereich. So, und ich glaube, in parallel zu diesem wirtschaftlichen Aufschwung haben auch Themen Oberhand gewonnen in den Unternehmen, die gewissermaßen schon Luxusthemen sind. Also im Prinzip der Gedanke, dass ein Unternehmen da ist, um Geld zu verdienen, einen Gewinn zu erwirtschaften, da mit allen Stakeholdern, also den Mitarbeitern, aber auch den Eigentümern, erlaubt im Prinzip ein Auskommen zu haben und das auf eine sozialverträgliche Art. Ich glaube, das haben wir in Deutschland sehr gut hinbekommen. Der ist eigentlich einem anderen Gedanken gewichen, so ein bisschen auf Maslow's Hierarchy of Needs turnen wir alle gefühlt oder sind wir rumgeturnt auf dieser Self-Actualization Layer, ja, also auf der obersten Spitze. Das heißt, Diskussionen in Unternehmen gingen gar nicht mehr darum, was machen wir, damit wir hier Geld verdienen, sondern was machen wir hier, damit alle Stakeholder, und da schließe ich in diesem Fall dann auch Kunden und Umwelt und so weiter ein, auf ein höheres transzendentales Level kommen, ja. Und das ist schön, wenn das geht, aber wir sind halt jetzt wieder in einer Lage, wo das in vielen Unternehmen nicht geht. Und damit sind wir wieder bei ganz handfesten Problemen des Überlebens. Und natürlich sind das andere Diskussionen, die da geführt werden müssen. So, und ich glaube, die Herausforderung, die die Führungskräfte in den letzten 1, 2, 3 Jahren gehabt haben, ist, das letztendlich auch zu kommunizieren und zu sagen, dass die Themen, die wir diskutiert haben in den Jahren 2015 bis 2021, 2022, die müssen jetzt einfach mal zurückgestellt werden. Und vielleicht mit Rückblick waren die auch nie so ganz sinnvoll, weil was ist eigentlich die Rolle eines Unternehmens, was ist die Rolle der Society, der Gesellschaft insgesamt, was ist die Rolle des Individuums, das wurde nicht ganz sauber getrennt. Und da wurde sehr viel den Unternehmen auch umgehängt an Verantwortung, die sie auch bereitwillig angenommen haben. Aber ich glaube, aktuell müssen wir das ein bisschen überdenken.
Wie kann ich denn genau diese Erfahrung, die vielleicht fehlt, von der du gerade gesprochen hast, kompensieren? Wie bekomme ich das denn hin? Was würdest du jemandem raten, der jetzt ist, ah ja, eigentlich hat er recht, aber ich bin halt gerade genau in der Situation und muss jetzt irgendwie lernen, damit umzugehen?
Also ich glaube, letztlich ist die Antwort vergleichsweise einfach und genauso schwierig, wie sie einfach ist. Aus meiner Sicht fundamental kommt es nachher darauf an, dass man die richtigen Werte verfolgt. Und Werte schaffen Kultur. Das heißt, wenn man die Werte richtig verfolgt, dann baut man auch eine Kultur. Und ich glaube, mit der richtigen Kultur baut man auch das richtige Unternehmen. Und schwierig wird es jetzt hier, weil ich glaube, wir haben ein starkes Narrativ, was uns Werte vorgibt, die wir auch irgendwie so halb akzeptiert haben in vielen Fällen, die aber eigentlich, wenn man richtig reinhört, sagt, naja, sind das wirklich die Dinge, auf die es jetzt ankommt? Und ich glaube, dieses Hinterfragen von Werten und mal wirklich runterbrechen auf die Essenz, das ist etwas, was nicht in Mode ist, weil du merkst ja, wenn du gegen einen propagierten Wert verstößt, in sowas Banalem wie einen LinkedIn-Post, ja, dann kriegst du auf einmal sehr viel mehr Feedback, als dir lieb ist, muss man vorsichtig zu sagen. Und verstehe mich nicht falsch. Ich bin nicht der Meinung, dass wir gegen das, was ethische Werte sind, in irgendeiner Weise verstoßen sollen. Ich glaube, wir müssen aber nur ganz klar sein, wofür stehen wir als Unternehmen, als Team, als Einheit und was bedeutet das in seiner reinen Form und uns ein Stück weit nicht lenken lassen von außen vorgegebenen Ideen, was Good Corporate Citizenship ist. Ja? Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr hinterfragen selber.
Wie unterscheidet sich dann dieser Wertekompass? Also gibt es grundlegende Unterschiede in diesem Wertekompass? Je nachdem, ob wir jetzt von Corporate, von einem mittelständischen Unternehmen oder einem mittelständischen Familienunternehmen sprechen?
Also im Idealfall natürlich nicht. Und ich glaube auch tatsächlich, die Grundwerte werden in vielen Fällen hoffentlich die gleichen sein. Ja, also ich gehe von solchen Dingen wie Integrität aus, von Chancengleichheit, was im Übrigen nicht Ergebnisgleichheit ist. Ja, also das heißt, ich habe das Gefühl, dass in vielen Fällen das so ausgelegt wird, jeder muss es schaffen, nicht jeder muss es schaffen können. Das heißt, wir bauen in vielen Fällen gefühlt Prozesse und Umfelder, in denen wir versuchen, alle mitzunehmen. So, ich glaube, alle mitkommen zu lassen, das ist was Gutes. Alle mitzunehmen ist in vielen Fällen nichts Gutes, weil es ist, glaube ich, demotivierend für diejenigen, die es wirklich aus eigener Kraft schaffen und sehen, egal wie sehr ich mich anstrenge, jetzt kommen ja doch alle mit. Und so, und von daher, diese Dinge sind wichtig. Aber ich glaube, in der Ausgestaltung, wenn ich in einem Familienunternehmen arbeite, dann wird vermutlich mehr Wert gelegt werden auf gewisse Hands-on-Mentalität, auf Anpacken, auf, wie wir im Englischen sagen, Bias to Action. Ja? Wenn ich in einem Corporate-Umfeld arbeite, was viel komplexer ist und wo ich eine ganz andere Rolle in der Gesamtorganisation vielleicht habe, kommt es auf andere Themen an, die wichtig sind, damit wir zusammen klarkommen.
Wenn ich jetzt so ein mittelständischer Unternehmenseigentümer bin und mein Unternehmen kommt aus der analogen Welt, hat sich so ein bisschen in die digitale Welt vorgewagt, ist krisengebeutelt, struggelt momentan auch in der aktuellen Situation und es gibt innerhalb der Familie auch nicht so richtig Nachfolger und die aktuelle Eigentümergeneration ist langsam auch in einem Alter, wo sie operativ eigentlich nicht mehr tätig sein wollen. Mhm. Und man sucht sich eine C-Level-Position von extern.
Ja.
Nehme ich denn dann eher den jungen, dynamischen, in der digitalen Welt sehr lebenden Durchstarter oder nehme ich eher den Mit-50er mit sehr, sehr viel Industrieerfahrung, der vielleicht auch schon die ein oder andere Krise durchgemacht hat und für die nächsten 5 bis 8 Jahre vielleicht noch in der Rolle sein kann.
Also so ein Unternehmen oder so ein Zusammenkommen mit so einem Unternehmen vergleiche ich eigentlich immer gern mit einem Getriebe. Ja, und du hast sozusagen das große Rad und wenn du jetzt was gedreht werden will und wenn du jetzt ein sehr, sehr schnell drehendes Teil dagegen hältst, ja, dann da steht sehr viel Rauch, sehr viel Hitze, aber sehr wenig Bewegung, weil im Prinzip die ganzen Zähne abscheren, das geht nicht sehr gut. Das heißt, du musst irgendwie einen Weg finden, dass du tatsächlich die Übersetzung so baust, dass halt nicht nur Hitze und Rauch entsteht, sondern dass es auch wirklich in Bewegung kommt. Von daher, glaube ich, musst du einfach darauf achten, dass der Connex funktioniert. Und das kann sein, indem du tatsächlich multilayered, also in verschiedenen Ebenen sozusagen unterschiedlich stark drehende Rädchen reinsetzt. Oder dass du sagst, naja, wir holen erstmal jemanden rein, der einen Teil des Weges geht, ja, und der aber anschlussfähig ist an das, was wir haben. Und wir wissen, die nächsten 2 Jahre oder 3 Jahre wollen wir zu einem Zwischenergebnis kommen und glauben, dass wir dann bereit sind, halt nochmal etwas schnell drehende Rädchen zu nehmen und so weiter. Beides geht, aber was nicht geht oder was in den seltensten Fällen funktioniert, ist tatsächlich, wenn der Clash zu groß ist. Mhm.
Jetzt ist ja dein Job am Ende des Tages genau der, dass du herausfinden musst, wer denn für so eine Rolle am besten passt und ob der das dann auch tatsächlich drauf hat.
Ja.
Wie gehst du da eigentlich ran?
Das ist eine gute Frage. Letztlich geht es um eine sehr klare Verständnis des Umfelds und des Systems, in dem du jemanden reinbringst. Ja, also wie funktioniert eigentlich dieses Unternehmen, das eben von dir beschriebene mittelständische Unternehmen? Familien, also wenn es ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen ist, haben im Prinzip eine Regel einer Eigenart, nämlich der Eigentümer behält sich in der Regel vor, A zu entscheiden und B Recht zu haben. Das bedeutet aber auch, dass in vielen Fällen die zweite Ebene es nicht gewöhnt ist, zu entscheiden oder Recht zu haben. Und das heißt, dass viele dieser Menschen, die heute dort in zweiter Ebene arbeiten, es zumindest nicht gewöhnt sind, tatsächlich das Unternehmen zu führen oder auch ihre Bereiche eigenständig zu führen. Und es gibt auch sehr, sehr, sehr große mittelständische Unternehmen, wo der Eigentümer immer noch auf einem sehr detaillierten Level sich mit involviert. Und wenn das so ist, dann musst du halt überlegen, wenn ich jetzt jemanden Neues reinbringe, bringe ich dann einen neuen quasi Eigentümer oder man könnte auch sagen einen neuen König rein, der das einfach so weiterführt. Das ist den meisten Unternehmen nicht zu empfehlen, weil du hast so eine Art Single Point of Failure. Das heißt, das ist eigentlich dann eine Phase, wo du überlegen musst, wie können wir eigentlich diese zweite Ebene stärken? Wie können wir ein professionelleres Management, nicht dass Eigentümer unprofessionell sind, aber sie sind nachher keine Manager, sind Eigentümer oder Unternehmer. Und wir reden jetzt davon, dass wir ein Management etablieren wollen, was im Prinzip nach professionellen Strukturen arbeitet. Von daher ist es meistens nicht nur eine Frage, sozusagen diese eine neue Person zu holen, sondern es ist auch eine Frage zu verstehen, wer im Unternehmen leistet eigentlich welchen Beitrag, wer ist wozu fähig, wie stellen wir so ein Management-Team für die Zukunft auf, damit das gut funktioniert.
Das hatten wir ja gerade, was die Nachfolgeregelung angeht, auch in der Vergangenheit so ein paar prominente Beispiele. Wir hatten gerade im vergangenen Jahr bei unserem 48 Forward Festival Wolfgang Grupp auf der Bühne, der an seine Kinder übergeben hat und seitdem ja auch immer mal wieder Interviews gibt, in denen er sagt, er ist trotzdem noch jeden Tag im Büro. Wenn du jetzt in so einer Situation bist und du hast so eine Unternehmerpersönlichkeit wie jetzt zum Beispiel Wolfgang Grupp und der hätte jetzt keine Kinder, aber ist im Endeffekt ja der Patriarch, der dieses Unternehmen zu dem gemacht hat, was es heute ist, merkt aber, na, so langsam muss ich doch mal mich damit beschäftigen, dass das jemand anderes operativ übernimmt. Wie weit gehst du denn da eigentlich dann auch rein, wenn so jemand auf dich zukommt, um herauszufinden, ist die Person denn überhaupt bereit, tatsächlich auch die Verantwortung abzugeben? Oder ist das ganze Vorhaben sowieso schon zum Scheitern verurteilt, weil der eigentlich gar nicht bereit dazu ist, auch wirklich loszulassen? Und dann am Ende, da kannst du dann vielleicht noch so einen guten Menschen hinsetzen, der kann sein Potenzial sowieso nicht entfalten, weil der sowieso alle 5 Minuten ausgebremst wird.
Also das ist ein ganz, ganz maßgeblicher Teil unserer Arbeit. Also bevor eine Suche startet, ist genau diese Auseinandersetzung mit dem Umfeld ja essentiell. Und ehrlicherweise, also wir würden das diesen Menschen auch reflektieren. Und wenn wir merken, das ist jemand, der ist eigentlich noch nicht bereit loszulassen. Es ist jemand, der kann oder möchte nicht mehr die Führung alleine innehaben. Aber eigentlich sucht er jemanden, der das macht, was er ihm sagt. Da muss man darüber offen sprechen. Und ich habe Situationen gehabt, wo wir dann nicht mandatiert worden sind, weil das im Prinzip als in Zweifel ziehen dessen, was die Person behauptet, gesehen wurde. Und andere Situationen, wo man wieder mit diesem Getriebemodell sagt, naja gut, okay, wenn du nicht die Zuversicht hast, von heute auf morgen daraus zu gehen, dann brauchen wir jemanden, der in der Lage ist, mit dir im Off oder mit dir als Chairman oder mit dir als Aufsichtsratsvorsitzenden, Beiratsvorsitzenden, wie auch immer, zu arbeiten und auch zu akzeptieren, dass du nach wie vor eine Meinung hast und dass du auch einen Anspruch hast, dass diese Meinung gehört wird. Ja. Und vielleicht können wir über Zeit dann einen Punkt erreichen, wo du die Zuversicht hast, dass du wirklich rausgehen kannst. Und dann müssen wir vielleicht entweder die Person, die wir reingeholt haben, kann dann tatsächlich diesen Step-up machen, diese Verantwortung übernehmen. Oder vielleicht müssen wir dir zu dem Zeitpunkt dann nochmal jemanden Neues dazu holen.
Wir haben in den letzten Jahren, bevor diese aktuelle Krise so richtig in Fahrt gekommen ist, sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie Leadership denn heute überhaupt aussehen muss, wie ich Mitarbeiterführung heute mache, wie ich Arbeitswelten gestalte, Arbeitszeitmodelle gestalte, hybride Modelle gestalte und so weiter und so fort. Was würdest du denn sagen, wie verändert sich das in einer Krisensituation? Drehen wir da vieles davon wieder zurück oder müssen wir vieles davon nochmal anpassen? Oder ist es eigentlich egal, ob wir in der Krise sind oder nicht? Die Modelle, die wir uns da mal überlegt haben über die letzten Jahre, sind schon grundsätzlich mal die richtigen, egal in welcher Situation wir wirtschaftlich sind.
Ich glaube, da gibt es keine einheitliche Antwort. Ich glaube, die hybride Arbeitswelt, also im Prinzip eine Kombination aus Remote und Onsite, hat sich in vielen Unternehmen durchgesetzt. Aber die anfangs kolportierte Erhöhung der Produktivität, die lässt sich halt nicht mehr nachweisen. Von daher, mein Gefühl ist, dass diese anfängliche höhere Produktivität mit mehreren Faktoren zusammenhing. Auf der einen Seite, es war eine riesige Krise, auch wenn es inzwischen ein bisschen vergessen ist, aber letztendlich, wir wussten alle nicht, was passiert. Das heißt, ich glaube, es war sehr viel Fokus auf, das ist eine besondere Situation. Inzwischen haben wir wieder eine komplette Normalität. Und ich glaube, dass der Zugewinn an Raum, den durch die hybride Arbeit letztendlich auch andere Lebenssituationen haben, egal ob das nun eigene Interessen sind oder Familie ist, ob das Haustiere sind oder whatever, dass das ein Stück weit zugenommen hat. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir am Anfang des hybriden Arbeitens kamen wir alle aus einer Welt, wo wir viele persönliche Meetings hatten, die sehr zeitaufwendig waren. Auf einmal war das alles per Video, wir hatten kurze Wege. Das heißt, man hatte mehr Produktivität, nur die Anzahl der Meetings hat zugenommen. Und heute werden halbstündige Videocalls eingestellt für Gespräche, die wir früher in 3 Minuten entweder am Telefon oder auf dem Flur gemacht haben. Und von daher, glaube ich, ist damit auch die Produktivität gesunken. Aber letztendlich, ich bin kein Forscher für den Erfolg von hybriden Modellen. Ich persönlich glaube, dass in einer Krisensituation Teams gut daran tun, eng zusammen zu sein. Und das ist ein Beispiel, was ich bei uns intern, letztendlich 2024 war auch bei uns, ein durchaus schwieriges Jahr. Und ich glaube halt einfach nicht daran, dass du als Fußballteam die Champions League gewinnst, wenn jeder in seinem Homegym trainiert, ja, und dann zum Spielen zusammenkommt, sondern du musst letztendlich irgendwie gemeinsam Energie, Überzeugung aufbauen, Routine aufbauen, voneinander lernen, sich gegenseitig stützen, wenn man daneben schießt und so weiter. Und ich glaube, es ist in Unternehmen genauso. Und dieser Gedanke, dass eigentlich jeder seine eigene verantwortliche kleine Arbeitsinsel hat und dass die schon irgendwie dann zusammengewebt wird, daran glaube ich weniger.
Wir haben ja über die letzten Jahre auch in der Pandemie immer wieder ganz unterschiedliche Führungsstile gesehen, wie man auch mit Krisen umgeht. Die einen sind eher die ruhigen und ziehen sich dann eher zurück, machen ihr Ding und versuchen die Probleme zu lösen. Die anderen sind eher die Antreiber, die dann auch wirklich die Leute motivieren und rausgehen und sagen, wir müssen jetzt anpacken. Man könnte jetzt sagen, bei der Ampel hat der besonnene, ruhige Schritt vielleicht nicht ganz so gut wirtschaftlich funktioniert.
Die stand ja auf Rot, die Ampel.
Die Ampel stand auf Rot sozusagen. Aber da hätte man sich ja schon gewünscht, dass sich auch ein Scholz mal hinstellt und sagt, okay, wir müssen jetzt mal irgendwie, brauchen irgendwie so einen positiven Ruck wieder auch durch die Wirtschaft und müssen mal anpacken alle miteinander. Was ist denn da eigentlich der richtige Weg in der Krisenzeit? Bin ich eher derjenige, der eher nicht der Micromanager ist, sondern eher derjenige ist, der vor allem der große Motivator des Teams ist? Oder bin ich eher der über alles zu 150% Bescheid weiß und überall seine Finger drin hat und eigentlich gar keine Zeit hat, sich um die Motivation in dem Sinne proaktiv zu kümmern?
Also Krisen haben Leute Angst und sind verunsichert und richtungslos. Krise bedeutet ja im Prinzip, es ist nicht wie vorher. Und ich glaube, da ist Führung einfach besonders wichtig. Und natürlich guckt eine Organisation auf ihre Führer und schaut, wie gehen die damit um? Und das ist richtungsweisend, ja. Also wenn die ersten Schüsse fallen und man schmeißt sich hinterm Busch, dann tut der Rest das auch. Wenn man nach vorne rennt, dann rennen sie halt mit daher. Und ich glaube, das ist die Aufgabe einer Führungspersönlichkeit in solchen Situationen, Richtung zu geben und klar zu zeigen, wie diese Situation einzuordnen ist. Und wenn man im Prinzip sagt, ja, sie macht mir auch Angst und ich muss mal ein paar Monate überlegen, wie ich damit umgehe, dann macht der Rest der Organisation das halt auch. Von daher ganz klar aus meiner Sicht Motivation, Action, Zuversicht und nach vorne.
Also ist eigentlich auch da wieder so einer der wichtigsten Skills, wenn auch ehrlicherweise etwas abgedroschen inzwischen, aber das Thema Resilienz überhaupt in der Situation auch Ruhe zu bewahren und nicht in völlige Panik oder Schockstarre zu verfallen, sondern die Dinge erstmal einigermaßen nüchtern zu betrachten und gleichzeitig irgendwie man selbst zu bleiben und jetzt nicht auf einmal irgendwie so halb sich wegzuducken oder irgendwo einzusperren und quasi nicht mehr sichtbar zu sein für die Mannschaft.
Ja, Resilienz, das zeigt sich dann ja nach einer gewissen Zeit, aber ich glaube, die Fähigkeit, in der Tat in der Krise einigermaßen klar zu denken, dann kohärent mit den eigenen Zielen und Werten zu agieren, also auch zu übersetzen, was heißt denn das jetzt eigentlich? Was ist das für eine Krise? Und danach zu agieren und es einzuordnen für die Organisation, einfach zu sagen, das ist das, was jetzt gerade passiert, das sind unsere Ziele, das sind unsere Werte und so werden wir damit umgehen und da eine gewisse Klarheit an den Tag legen. Das ist, glaube ich, essentiell.
Wenn du bist ja auch durchaus international unterwegs, wenn du mal so ein bisschen Deutschland nimmst und mit anderen Märkten auch vergleichst, mit anderen Kulturen, auch mit anderen Unternehmenskulturen, anderen Leadership-Kulturen, was zeichnet uns denn hierzulande eigentlich so ein bisschen aus? Gibt es da Dinge, wo du sagen würdest, da ticken wir irgendwie ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel UK, USA, oder wo auch immer auf der Welt, wenn es genau um das Thema Leadership und Unternehmenskultur geht?
Ja, spontan würde ich sagen, deutsche Unternehmer und Manager zeichnen sich, glaube ich, schon dadurch aus, dass sie das Richtige tun wollen und in der Tat bei ihren Werten bleiben, auch wenn es vielleicht für sie selbst oder fürs Unternehmen in dem Moment teurer ist, das zu tun. Ich glaube, das ist eine Stärke. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich die deutsche Arbeitskultur so sehr schätze und letztendlich auch hier arbeite. Ich glaube, es gibt einen Punkt, wo man das reflektieren muss und überlegen, ist das eigentlich sinnvoll, was ich hier tue? An manchen Situationen, glaube ich, bleiben wir da zu starr, weil wir im Prinzip etwas, was wir in der Vergangenheit für richtig bewertet haben, zu lange beibehalten, während andere nach neuen Regeln anfangen zu spielen, sodass wir dann langfristig in Schwierigkeiten damit geraten können und dann eigentlich das, was wir eigentlich erreichen wollten, gar nicht mehr erreichen können und damit uns eigentlich selber im Bärendienst und allen Beteiligten Bärendienst erwiesen haben. Also die klassische Situation, die ein Unternehmen ja immer wieder hasst, ist, wir müssten für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens eigentlich kleiner sein. Das heißt, wir müssten eigentlich Mitarbeiter abbauen. Wir wollen aber eigentlich Mitarbeiter nicht abbauen, weil wir haben uns im Prinzip ihnen erklärt, dass das ein wichtiger Teil, wenn nicht sogar der wichtigste Teil unseres Unternehmens sind. Das heißt, wir wirtschaften weiter mit eigentlich zu hohen Kosten und manövrieren uns in eine Situation, wo wir auf eine Krise, die dann kommt, nicht mehr reagieren können, weil wir nicht die Ressourcen haben. Oder wo wir in gewisse Innovationen nicht investieren können, weil wir nicht die Ressourcen haben, weil wir vorher etwas, was wir eigentlich für richtig erachtet haben, gemacht haben. Und in der Konsequenz müssen wir nachher noch viel mehr Menschen vielleicht abbauen, als das sonst der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, solche Mechanismen, die sehe ich häufiger in deutschen Unternehmen, als ich es im Ausland sehe.
Ich habe im September, da waren wir gemeinsam auf dem Nordic Business Forum in Helsinki, habe dort ein Gespräch geführt mit Sanna Suvantoharza und wir haben genau auch über diese Frage gesprochen und was sie aus ihrer Zeit in diversen Aufsichtsräten und anderen Mandaten als größten Fehler von Unternehmen oftmals in Krisenzeiten mitgenommen hat, war, dass viele Manager in großen Unternehmen und mittelständischen Unternehmen immer diese Salamischeibchen-Taktik gemacht haben und gesagt haben, gut, dann schmeißen wir mal hier 100 Leute raus und hier wieder 100. Und am Ende, die Summe der Leute, die ich rausgeschmissen habe, ist am Ende entweder gleich groß, als hätte ich es direkt alles gemacht, oder sogar größer, weil die Probleme größer werden in der Zeit. Wie komme ich denn da hin zu dieser Erkenntnis, dass wir da konsequenter und ehrlicher sind? Weil auch diese Salamischeibchen-Taktik ja auch dazu führt, dass ich meine ganze Mannschaft verunsichere, weil jeder immer sagt so, okay, jetzt sind die 100 gegangen und wann kommen denn die nächsten 100 und bin ich dann dabei? Und irgendwann hast du so eine ganze Organisation auch in so einer Art unternehmerischen Burnout, weil jeder nur noch irgendwie versucht, sein eigenes Ding zu retten. Ist das dann am Ende mehr Mut, den wir brauchen, und mehr Konsequenz an der Stelle, auch im Leadership?
Absolut. Also alter Spruch eigentlich, cut once, cut deep. Ja, also wenn du abbauen musst, dann versuch es in einem Mal zu machen und im Zweifel ein bisschen mehr, als du glaubst, als nötig ist, weil ansonsten kommst du genau in diese Situation, dass du dann doch nochmal zweite oder gar dritte Welle, und wir haben ja auch jetzt in der Krise Tech-Bereich 2022, 2023 gesehen, dass einige Unternehmen tatsächlich mehrere 6 Monate auseinanderliegende Wellen hatten. Und das ist natürlich Gift, ne? Weil genau wie du sagst, letztendlich verunsichert die Organisation und sie kommt nicht zur Ruhe. Du verlierst nachher Leute, die du eigentlich gar nicht verlieren möchtest, weil sie nicht wissen, wie es um ihre eigene Zukunft aussieht. Von daher, aber das ist jetzt nichts Neues. Das müsste eigentlich jeder Manager auch wissen.
Du hast ja über die letzten Jahre auch sehr viel in der Tech-Branche gemacht, mit digitalen und Technologieunternehmen gearbeitet. Und wir haben wahrscheinlich ja fast 20 Jahre eines konstanten Hypes irgendwie erlebt, wo es immer nur bergauf ging und hier und da neue Rekordzahlen. Und überhaupt, das hast du gerade angesprochen, 2022, 2023 hatten wir dann den ersten Dämpfer. Und aktuell habe ich so das Gefühl, wir sind in so einer ganz verrückten Zeit irgendwo, wo eigentlich ein Satz von irgendjemandem so eine ganze Branche schon wieder durcheinander wirbelt. Also wenn wir uns anschauen, was gerade im AI-Bereich passiert mit Nvidia und auch dieser ganzen Quantum-Computing-Hype, den wir über die letzten Jahre hatten. Und dann sagte ein Nvidia-CEO so, oh, es wird aber noch länger dauern, und alle Kurse brechen ein und alle Hoffnungen quasi sind erstmal on hold. Und es ist sehr emotionsgetrieben, habe ich das Gefühl momentan. Und jeder ist irgendwie unfassbar vorsichtig, und in dem Moment, wo irgendjemand irgendwas sagt oder in Frage stellt, der irgendwas zu sagen hat und dem zugehört wird, verfällt man fast schon in so eine halbe Paniksituation hinein. Wie siehst du das dann gerade?
Ja, ich glaube, also für Finanzwerte würde ich sagen, kann ich nachvollziehen, aber das sind ja im Prinzip die Börsenkurse, und die haben ja relativ wenig mit dem operativen Geschäft zu tun. Also es ist im Prinzip Investor Sentiment, was da abgebildet wird. Und natürlich ist das aktuell ein hochspekulativer Bereich. Viel Geld fließt rein, aber fließt halt nicht rein aus einer grundlegenden Überzeugung oder gar einem grundlegenden Verständnis. Also ich glaube, nicht allzu viele Nvidia-Investoren können dir erklären, was Nvidia genau macht, sondern letztendlich, weil sie glauben, dort ein attraktives Investment zu machen, weil sie aber letztendlich keine langfristige Überzeugung haben, sondern eigentlich nur eine kurzfristige Chance sehen, reagieren sie natürlich auch sehr schnell, wenn sie glauben, dass es vielleicht in eine andere Richtung geht. Aber ich glaube, in den Unternehmen selbst ist da gar nicht so viel Fluktuation der Meinung, basierend auf solchen Aussagen.
Wir kommen ja aus einer Zeit heraus, in der wir quasi sowas wie Vollbeschäftigung hatten, wo wir einen wahnsinnig großen Fachkräftemangel hatten, wo wir auch einen Führungskräftemangel in der Qualität auch hatten. Und wir sehen, dass Arbeitslosenzahlen so langsam wieder hochgehen. Noch human, aber es tut sich was in die andere Richtung. Glaubst du dann, wir werden da einen echten, signifikanten Change quasi wieder sehen, dass wir aus dieser konstanten Mangelsituation, wenn wir auf die Suche von guten Leuten schauen, irgendwo wieder in eine Situation kommen, wo sich das wieder irgendwo entspannt?
Nee. Nein, sehe ich überhaupt nicht. Also ich glaube, also auf der einen Seite haben wir die ganze Boomer-Generation, die jetzt in Ruhestand geht, und damit gehen in vielen Fällen die erfahrensten Mitarbeiter der verschiedenen Bereiche raus. Das heißt, die müssen ersetzt werden. Das heißt, das zieht eigentlich alles nach oben. Und in vielen Bereichen, selbst wenn wir die Leute hätten, haben wir dann trotzdem nicht die Skills, die wir brauchen. Von daher glaube ich, die Situation im Fachkräftebereich wird sich da nicht signifikant entspannen. Ein Caveat würde ich machen. Was wir, glaube ich, sehen, ist, dass mittels KI im unteren Fachkräftebereich, glaube ich, wird es tatsächlich viel Ersatz von Mensch durch Maschine geben. Und das wird, glaube ich, das wird zu einer Entspannung führen. Also das ist absehbar. Aber ich glaube, gesamtwirtschaftlich wird es schwierig bleiben.
Wenn du zum Abschluss vielleicht nochmal so ein bisschen auf deine sag ich mal, Kundschaft schaust, auf die Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest oder potenziell zusammenarbeiten würdest, was würdest du dir denn wünschen, was die in Sachen Personalsuche und gerade auch was Management und C-Level angeht, was die anders oder besser machen könnten in der großen Masse?
Also es gibt eine Tendenz dazu, so eine gefühlte Risikominimierung zu betreiben, indem man Menschen einstellt, die genau das, was sie hier tun sollen, schon einmal genau in der Form in einem sehr ähnlichen Umfeld gemacht haben. Und das war eigentlich ein deutsches Phänomen. Das kannte ich zum Beispiel aus Großbritannien überhaupt nicht. Als ich studiert habe, konntest du English Literature studieren und danach in einer Investmentbank arbeiten. Das war in Deutschland schon damals undenkbar. Aber dieser Gedanke, dass man im Prinzip sieht, dass die Person genau diesen Journey schon mal gemacht hat, den sehe ich inzwischen auch bei unseren angelsächsischen Kunden. Also das scheint sich insgesamt zu verbreiten. Und ich glaube, also ich weiß, woher es kommt, ja, aber ich glaube, wir vertun uns damit sehr viele Chancen. Und wenn ich mir wünschen würde, wäre es tatsächlich, dass wir viel mehr auf transferierbare Fähigkeiten gucken, dass wir viel mehr auf Persönlichkeitsmerkmale gucken und jemand, der so ein Learning-Mindset hat, jemand, der in der Lage ist, die eigenen Grenzen zu pushen, jemand, der ein Ziel, was er oder sie vor Augen hat, einfach nicht unerreicht lassen kann, versetzt Berge. Jemand, der das schon dreimal gemacht hat und ankommt mit einer Attitüde, ich weiß schon, wie das geht, lass mich mal, versprüht eine ganz andere Dynamik. Ja? Und ich glaube, da würde ich, glaube ich, für mehr Mut plädieren.
Was ja eigentlich interessant ist, dass das gerade in der Zeit jetzt so ein Thema ist, wo wir aus einer Pandemie herauskommen, wo ja sehr viele Menschen bewiesen haben, dass sie mit Situationen und Dingen umgehen können, die sie noch nie erlebt haben vorher. Und dass genau da ja diese Transferfähigkeit von vielleicht anderen Situationen oder Momenten, wo man irgendwie Dinge gelernt hat, die man dann vielleicht wieder anwenden kann, so viel wichtiger ist, als zu sagen, ich habe das genau schon mal so gemacht und mache es genau so wieder, was ja im Zweifel auch nicht zum Erfolg führt.
Ja, das stimmt.
Ich danke dir sehr, dass wir dieses Thema, dieses breite Thema, große Thema mal so ein bisschen beleuchten konnten.
Ja, sehr gern. Danke, Daniel.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.